Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, das Thema der geistlichen Gaben beschäftigt uns ja schon etwas länger. Zur Pfingstfreizeit mit der Gemeinde oder vor 2 Wochen mit dem Start einer Predigtreihe. Heute der Teil 3 zum Thema Gaben. Und auch das Seminar am Mittwochabend hat ja schon 2-mal stattgefunden und wird am nächsten Mittwoch abgeschlossen. Das Thema ist und bleibt spannend und an sich kann man das Thema nicht abschließen. Es geht weiter, weil Gaben jederzeit eingesetzt werden sollen in der Gemeinde Jesu. Aber was ist eine geistliche Gabe? Ich möchte einmal eine Definition vorstellen. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seiner Gnade jedem Glied am Leib Christi gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt wird. Es ist zu beobachten, dass in den Gemeinden weltweit das Thema Gaben ein echtes Thema ist, wo Menschen in verschiedensten Konfessionen und verschiedenen Gemeinden, verschiedenen Formen christlichen Lebens den Gaben auf die Spur kommen. Das heißt, wir sind hier nicht Solisten als MOGA. Es lohnt sich, die Gaben kennenzulernen, die Gott uns als Christen in den Gemeinden schon längst gegeben hat, die schon längst vorhanden sind, von denen wir vielleicht wissen oder die wir entdecken miteinander. Wenn wir von Gaben reden, ist diese Definition ganz hilfreich. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seiner Gnade jedem Glied am Leib Christi gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt wird. Das ist eine Definition, die in vielen christlichen Kreisen der ganzen Bandbreite, die es so gibt, weitgehend Zustimmung findet. Interessant ist, wenn man Umfragen betrachtet. Der Autor des Buches »Die 3 Farben deiner Gaben«, Christian A. Schwarz, hat vor wenigen Jahren eine Umfrage gemacht unter über 1200 engagierten Christen. Das heißt, Menschen, die wirklich in ihren Gemeinden leben, drin sind, aktiv sind, sich engagieren, die Gaben haben, sie auch einsetzen. Interessant war dabei festzustellen, sagt er, dass 80% der Befragten nicht wirklich wissen, was ihre geistlichen Gaben sind. Auch wenn die Gaben schon längst im Einsatz sind. Aber wenn man konkret fragt, was ist deine geistliche Gabe, die du zum Einsatz bringst, ist nach seiner Umfrage bei 80% der Christen, der engagierten Christen, das nicht klar. Während 20% angeben konnten, ja, ich habe die und die geistlichen Gaben von Gott geschenkt bekommen und dort setze ich sie auch ein. Es ist also spannend, diesem Thema zu folgen. Die Definition ist hilfreich und ich möchte die mal durchbuchstabieren. Was steckt dahinter? Jeder hat eine andere Gabenkombination. Gabe ist ja eine besondere Fähigkeit, haben wir eben gehört. Der Leib Christi hat viele Details. Die Textlesung aus Römer 12 hat das eben auch zum Ausdruck gebracht. Ganz verschieden differenziert, ganz unterschiedlich in der Funktion und auch in der Ausübung dieser Funktion zugeordnet. Ganz individuelle Gaben und gleichzeitig zum großen Ganzen gehörig. Der Leib Christi ist immer als Ganzes zu sehen. Der Blick wird nicht auf das einzelne Glied allein verengt. Es ist einerseits eine Spezialisierung der Gaben, die es gibt, wo jeder individuelle, spezielle Gaben hat und gleichzeitig nicht losgelöst ist von den anderen. Wenn sich an einer Stelle etwas rührt, rührt sich auch an anderer Stelle etwas. Es bedingt und bewegt sich gegenseitig. Aber es gibt besondere individuelle Fähigkeiten. Aber jeder hat eine andere Gabenkombination. Wir werden Menschen in unseren Gemeinden treffen, auch hier in der MOGA, die ähnliche Gaben haben oder vielleicht die gleichen Gaben, aber sie unterschiedlich einsetzen. Und trotzdem steht die einzelne Gabe immer in anderen Kombinationen mit anderen Gaben. Es ist immer derselbe Gott, der sie uns schenkt. Die Dekoration erinnert uns jetzt seit diesen Wochen daran. Wir haben diese Farben als Symbole für die Dreieinigkeit Gottes. Das Grüne für Gott, den Schöpfer, für die Weisheit und Erkenntnis. Das Rote für Jesus Christus, den Erlöser und das Engagement, was Gott schon längst in uns investiert hat, indem er Christus gesandt hat und wir sollen ihm nachfolgen. Das Blaue für den Heiligen Geist, für die Vollmacht, die Gott schenkt, denn ohne diese Vollmacht macht der Einsatz von Gaben auch wenig Sinn. Aber es ist ein und derselbe Gott, der die Gaben schenkt. Wir haben durchaus unterschiedliche Gottesbilder. Manchen ist Christus besonders wichtig. Manchen ist Gott der Schöpfer besonders wichtig. Einigen ist der Heilige Geist von großer Bedeutung und die Gefahr ist dabei, dass es immer zu Engführungen kommen kann. Das heißt, dass geistliche Gaben zum Beispiel nur dann als geistlich angesehen werden, wenn sie besonders spektakulär sind oder, um ein Etikett zu verwenden, besonders charismatisch sind. Das glaube ich nicht. Gott ist 3 in 1. Gott ist ein gutes Team in sich selbst und man kann nicht die einzelnen Gaben einem bestimmten Gottesbild zuordnen. Das ist eher eine menschliche Zuordnung. Ich lade weiterhin dazu ein, trinitarisch dreieinig zu denken, Gott nicht zu zerteilen, auch was die Gaben betrifft, weil es der eine Gott ist, der die Gaben schenkt. Gott schenkt diese Gaben auch nach seiner Gnade. Gott gibt dir geistliche Gaben nicht als Belohnung. Ja, also geistliche Gaben sind keine besondere Belohnung oder Ehrung oder Würdigung für charakterliche Stärke oder besonders geistliche Reife. Das ist es nicht. Es gibt Menschen, die erst seit kurzem Christ sind und geistliche Gaben haben, weil Gott sie von Anfang an schenkt. Geistliche Gaben stehen nicht irgendwo am Ende oder am Höhepunkt eines Christseins, eines christlichen Lebens. Immerhin heißt ja Charis oder Charisma Gnadengabe und Geschenk und nicht Belohnung für eine Leistung, die du bringst, weil du besonders fromm bist und besonders christlich bist. Wenn Gott Gnadengaben schenkt, geistliche Gaben nicht als Belohnung schenkt, darf man das aber auch nicht verwechseln mit der Frucht des Geistes, von denen Paulus an anderer Stelle spricht. Denn die Früchte des Geistes bringt eigentlich das Leben hervor, das ein Christ lebt. Das hat Folgen und auch Zeichen, eben die Früchte des Geistes. Aber was die Gaben betrifft, Gott gibt, was er für jeden von uns für richtig hält. Und darauf können wir uns verlassen und auch darüber freuen. Jeder Christ hat zumindest eine geistliche Gabe. Das fällt zum Beispiel auf, wenn man 1. Korinther 12 die Gabenlisten liest. Da ist gleich die Überschrift: Was die geistlichen Gaben betrifft, möchte ich euch nicht in Unwissenheit lassen, schreibt Paulus und zählt dann einiges auf und breitet ein ganzes Spektrum aus, aber er macht deutlich, jeder Einzelne hat von Gott geistliche Gaben geschenkt bekommen. Jedes Glied am Leib Christi. Jeder hat zumindest eine geistliche Gabe. Das gilt global, weltweit, wenn wir vom Leib Christi sprechen, aber auch hier konkret vor Ort. An dieser Stelle, heute, morgen, wird hier an dieser Stelle der Leib Christi sichtbar, deutlich erkennbar in Form dieser Gemeinde. Und gleichzeitig hat der Leib Christi ganz viele Filialen in dieser Stadt, in diesem Land, in Europa und weltweit. Jeder Christ hat zumindest eine geistliche Gabe und die sollte man kennen. Wer seine Gabe nicht kennt, der kann nicht sagen, er habe keine geistliche Gabe erhalten. Da muss man auch aufpassen. Sondern wenn ich meine geistliche Gabe nicht wirklich kenne, möchte ich sie ja kennenlernen, um nicht sagen zu müssen, ich habe gar keine erhalten. Gott beschenkt jeden. Da können wir sicher sein. Und geistliche Gaben sollen anderen zugutekommen. Sie sollen dem Aufbau der Gemeinde dienen. An dieser Stelle ist der Satz eben noch nicht zu Ende in der Definition. Es gibt sicherlich Gaben, an denen wir uns persönlich ganz individuell erfreuen können. Es gibt Gaben, die haben einen Charakter dessen, wo man von Gott in besonderer Weise als Einzelner beschenkt ist, das ausleben kann und sich darüber freut. Gott hat jemanden beschenkt. Aber der Verwendungszweck ist eigentlich die Gemeinde. Geistliche Gaben sollen anderen zugutekommen. Denn die meisten Aussagen, die es zu den geistlichen Gaben in der Bibel gibt, haben immer etwas mit der Gemeinde und mit dem Leib Christi zu tun. Da geht es um Aufbau, um Erbauung, Wachstum, Veränderung. Also nicht nur um die Erbauung des Einzelnen, da eher die Freude daran, als vielmehr um den Gemeindeaufbau. Und die Gaben sollte man der Gemeinde nicht entziehen. Sie sind zur Anwendung da. Aber wie ist das? Wie kriegen wir das raus mit den geistlichen Gaben? Oder was ist zum Beispiel jedem Christen aufgetragen? Daher eine Gegenüberstellung von geistlichen Gaben und, wie Christian A. Schwarz das nennt, christliche Universalrollen. Was ist das? Es gibt einerseits die besonderen Fähigkeiten, die geistlichen Gaben, die jeder Einzelne bekommen hat, die es gilt herauszufinden und auch einzusetzen. Und andererseits allgemeine Fähigkeiten, sogenannte Universalrollen, so kann man das nennen. Was steckt dahinter? Die Ausübung einer bestimmten spezifischen Gabe kann nicht von jedem Christen erwartet werden. Ich habe bestimmte Gaben, die Gott mir schenkt und mir zeigt, die hat jemand anders nicht. Dafür hat jemand anders geistliche Gaben von Gott geschenkt bekommen, die ich nicht habe. Dem anderen ist aufgetragen, diese Gabe auszuüben, um Reich Gottes zu bauen. Und mir ist es aufgetragen, diese Gabe auszuüben, um Reich Gottes zu bauen. Es kann nicht von jedem Christen erwartet werden, dass er alle christlichen Gaben, geistlichen Gaben ausübt, sondern nur von demjenigen, der eine bestimmte Gabe erhalten hat. Die soll er auch ausüben. Im Gegensatz dazu gibt es, so könnte man sagen, christliche Universalrollen, also allgemeine Fähigkeiten, Aufgaben, die sich allen Christen stellen, die auch von jedem zu lösen sind. Vier Beispiele, daher die vier Bilder hier. Das Bild links steht für das Geben. Das kann durchaus eine Gabe sein, eine geistliche Gabe, dass jemand besonders stark ist im Geben. Ganz viel gibt, loslässt, investiert. Das ist eine echte Gabe an dieser Stelle. Das wird nicht jeder fertig bringen. Und das ist vielleicht auch nicht jedem gegeben. Aber alle können dagegen, das ist eine Universalrolle, den Zehnten geben. Das ist zum Beispiel ein biblisches Gebot, was nicht auf bestimmte Gabenträger zugeschnitten ist. Das gilt für jeden. Das zweite Bild, die Gabe der Evangelisation. Da schrecken manche zurück und sagen, diese Gabe habe ich nicht, aber trotzdem kannst du auf deine ganz natürliche Weise Menschen erkennen lassen, dass du an Christus glaubst. Dass du also in irgendeiner Weise Zeugnis gibst durch dein Leben, durch dein Reden. Die Leute werden das merken, dass du Christ bist und auch das Evangelium an dieser Stelle verkörperst. Das dritte Bild steht hier für den Glauben. In der Bibel gibt es immer wieder Stellen, wo auf Glauben hingewiesen wird. Auch eben im Römerbrief, in der Textlesung haben wir es gehört, dass Gott das Maß des Glaubens jedem Einzelnen zuteilt. Das heißt, das ist nicht eine Frage der Qualität, sondern es gibt offensichtlich eine Gabe, wo Glaube besonders stark ist. Und gleichzeitig ist es allen aufgetragen von uns, Gott zu vertrauen. Gott vertrauen, Glaube ist einfach eine christliche Grundhaltung. Das vierte Bild steht für das Gebet. Es gibt offensichtlich Menschen, die dort eine besondere Gabe haben von Gott, die beten können, beten wollen, die ganz nah an Gott und den Menschen dran sind, die Gott Dinge, Leben, Gemeinde, Menschen anvertrauen, Situationen, die einen Blick dafür haben, die es auch nutzen zu beten, die in diesem Gebet aber nicht nur Gott etwas sagen, sondern auch auf Gott hören und das weitergeben. Es kann eine Gabe sein. Und gleichzeitig ist jeder von uns darauf angewiesen, mit Gott im Gespräch zu sein, dass wir beten. Das ist nicht eine Formsache, die man irgendwo im Gottesdienstblatt findet, sondern eine christliche Grundhaltung. Gott zu danken, Gott zu bitten und auch von Gott etwas zu hören, zu empfangen. Also auch da eine Universalrolle. Wer das zu unterscheiden weiß, die geistlichen Gaben, die in besonderer Weise Einzelnen gegeben sind, und die Universalrollen, die jedem zukommen und jedem gelten, der ist geschützt davor, Irrwege zu gehen. Zum Beispiel, ein Irrweg wäre die Gabenprojektion. Jemand hat zum Beispiel eine bestimmte geistliche Gabe bekommen von Gott und die lebt da aus und sieht andere Menschen, die das so nicht ausleben. Und dann erwartet man von dem anderen, er soll das gefälligst auch so ausleben, diese Gabe, obwohl er diese Gabe gar nicht hat. Das heißt, man projiziert die eigene Gabe, die man selbst hat, auf den anderen und hat Erwartungen an einen anderen Menschen, die der niemals erfüllen kann. Und gleichzeitig übt man damit Druck aus. Das ist ein Irrweg. Aber es ist, glaube ich, auch immer ein Lernprozess, gerade auch in Gemeinden unseres Charakters, wo wir viel auch voneinander erwarten. Aber vielleicht muss man nicht von anderen alles erwarten, was man selber anvertraut bekommen hat. Gleichzeitig die andere Kehrseite der Medaille wäre die Gefahr der Unverbindlichkeit. Das heißt, dass die Lehre von den geistlichen Gaben missbraucht wird als Selbstrechtfertigung für Bequemlichkeit und Unverbindlichkeit. Nach dem Motto, da hat einer die Gabe der Evangelisation, das ist nicht meins, ich brauche anderen gegenüber nie von Christus reden, mal überspitzt gesagt. Oder einer andere hat die Gabe des Gebens, ich brauche mein Geld für mich selbst. Das ist die Gefahr der Unverbindlichkeit an dieser Stelle. Wir sind niemals entlassen daraus, eine Universalrolle einzunehmen. Aber wie viele Gaben gibt es überhaupt? Schauen wir mal. Das sind drei klassische Gabenlisten aus dem Neuen Testament. Die linke haben wir eben in der Textlesung gehört, 1. Korinther 12, schon vor einigen Wochen. Epheser 4 schien ja auch schon mal auf. Das sind Gabenlisten aus den Paulusbriefen. Uns fällt auf, nicht nur die Länge ist unterschiedlich, auch die Aussagen sind unterschiedlich. Interessant ist, dass Paulus, als er den Römerbrief geschrieben hat, in Rom noch nicht gewesen ist und trotzdem etwas über die Gaben sagt. Oder er schreibt nach Korinth in einer Situation, die voll von Konflikten ist in einer Gemeinde. Er schreibt nach Ephesus, wo sich Gemeinde schon etabliert hat und die ganz andere Probleme haben als in Korinth und Rom. Und wir merken an dieser Stelle, Gemeinden sind verschieden und auch Gaben sind verschieden. Vielleicht liegt das daran, dass Gott in bestimmten Situationen bestimmte Gemeinden mit den Gaben ausstattet, auf die sie in diesem Moment angewiesen sind, um ihren speziellen Auftrag zu erfüllen. Der Römerbrief ging ja nicht nach Ephesus, der Korintherbrief nicht nach Rom. Ganz unterschiedliche Situationen. Und so ist, glaube ich, auch für uns wichtig herauszufinden, in welcher Situation stehen wir und welche Gaben sind da erforderlich, welche können da eingesetzt werden. Was braucht die Gemeinde heute? Brauchen wir hier in der Mollertgasse die Gaben für Rom? Brauchen wir die Gaben für die Gemeinde Korinth oder die Gemeinde Ephesus? Oder gibt es Gaben für Wien? Gibt es Gaben für diese Gemeinde? Ist es möglich, dass Gott uns zum Beispiel heute und hier Gaben schenken kann, die in diesen Listen gar nicht enthalten sind? Ich weiß, es ist eine gefährliche Aussage. Christian A. Schwarz tastet sich da vorsichtig ran an diese Fragestellung. In den drei Farben deiner Gaben macht er den Versuch und stellt die vorsichtige Frage, kann Gott zum Beispiel neue Gaben schenken? Kann Gott neue Gaben schenken? Die 30 hier aufgelisteten Gaben kommen im Gabentest des Buchs vor, mit dem wir gerade arbeiten in der Gemeinde. Da sind Gaben dabei, die finden wir im Neuen Testament 1:1 abgebildet. Auch wenn man sie immer wieder interpretieren muss. Was steckt hinter einem Begriff? Und gleichzeitig finden wir hier Dinge genannt, die uns vielleicht irritieren, wo wir sagen, das ist aber nicht in der Bibel drin. Das steht nicht in der Bibel. Das ist nicht biblisch an dieser Stelle. Also man sollte nicht die nicht in der Bibel genannten geistlichen Gaben als Ersatz für biblische Gaben nehmen. Dann kommt man in eine Irrlehre herein. Aber wenn man mal schaut, wie die Geschichte dieser Gemeinde in den letzten 141 Jahren aussah, vermute ich, dass es Situationen gab, wo bestimmte Gaben gefragt waren. Am Anfang Mut in Rechtsfragen, Durchhaltevermögen dem Staat gegenüber, die Identität nicht zu verlieren, an der Bibel festzuhalten und die Bibel weiter zu verbreiten, trotz Gefängnis, Ausweisung und anderer Dinge, die vorgefallen sind. Oder dass dieses Haus 1924 gebaut wurde. Da gab es sicher begabte Menschen, die vorher hier geplant haben. Und da Menschen, die sich eingesetzt haben, damit dieses Haus hier entsteht. Oder auch bei den Umbaumaßnahmen gab es Menschen mit ihren Gaben, die zu dieser Situation die eingesetzt haben. Oder wenn ich denke an die Nazizeit hier in Wien, auch mit dieser Gemeinde, da war sicherlich die Gabe der Geisterunterscheidung ganz wichtig an dieser Stelle. Zu sagen, was kommt von Gott und was ist wirklich gottfeindlich? Wogegen muss man sich auch wehren und wie kann man das in Weisheit tun, ohne die Gemeinde zu gefährden und trotzdem Botschaft klar zu verkündigen? Oder in Situationen der Spaltung loslassen können, vergeben können oder auch festhalten und bewahren können. Und wie sieht's jetzt aus? Vielleicht sind jetzt Gaben auch für manchen Aufbruch nötig, für Gemeindewachstum. Immerhin gibt es ja MOGA-Ziele, die wir auch miteinander verfolgen, dass da die Gaben auch eingesetzt werden in dem Bereich. Oder wir haben am Mittwochabend darüber gesprochen im Gabenseminar, wie ist das mit dem Einsatz der Technik? Ist das eine geistliche Gabe, dass wir dieses Bild hier sehen? Oder dass dieser Ton gehört wird oder dass hinten dort Menschen sitzen, die per Kopfhörer diese Predigt verfolgen können? Sind das geistliche Gaben? Vielleicht sind sie es. Was wir von Gott empfangen, sollen wir jetzt zu seiner Ehre und zum Aufbau der Gemeinde, seiner Gemeinde einsetzen. Angefangen mit dem, was im ersten Jahrhundert den Christen, den Gemeinden geschenkt wurde, bis hinein in unsere Zeit, weil Gottes Reich weitergebaut wird. Ich glaube, ein wichtiges Kriterium der Unterscheidung ist, was wir von Gott empfangen, sollen wir zu seiner Ehre und zum Aufbau seiner Gemeinde einsetzen. Ohne eine Sonderlehre über geistliche Gaben zu entwickeln. Das kann es nicht sein. Aber es lohnt sich, Gaben zu entdecken, zu erkennen und einzusetzen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein Gabentest mit diesem trinitarischen dreieinigen Ansatz. Da gibt es Folgendes zu beobachten. Es gibt offensichtlich nach diesem Modell, mit dem wir arbeiten, sogenannte manifeste Gaben, das heißt handgreifliche. Manus ist die Hand im Lateinischen, manifeste Gaben, das ist das, was ich in der Hand habe, was mir zum Anwenden zur Verfügung gestellt wurde. Handgreifliche Gaben. Die hast du schon öfter eingesetzt in der Gemeinde. Und die wurden auch in gewisser Weise bestätigt. Und es gibt sogenannte latente Gaben, verborgene Gaben. Die sind da, aber die sind vielleicht gerade erst am Durchbrechen an der Oberfläche. Verborgene Gaben, die da sind. Da möchte ich einladen, die mal zu entdecken und zu erkunden und herauszufinden, ob einige von diesen Gaben tatsächlich deine geistlichen Gaben sind. Aber schauen wir uns die manifesten, handgreiflichen Gaben mal genauer an. Genau, das sind die. Also, die hast du schon öfters eingesetzt, sie wurden in bestimmter Weise bestätigt und es gibt Beispiele aus deinem Leben dazu. Praktische Erfahrungen. Also, das sind nicht deine Träume oder Möglichkeiten, die dir vor Augen stehen, aber die du noch nie eingesetzt hast. Manifeste Gaben haben sich in deinem Leben bereits deutlich gezeigt. Du hast sie angewandt und du kannst konkrete Beispiele davon nennen. Du kannst drauf schauen, was für Gaben du hast. Und du kannst auch andere das erkennen lassen. Du lässt andere hineinschauen, welche Gaben Gott dir gegeben hat. Und die können das auch bestätigen, weil die das wahrnehmen und sehen, weil du das auch lebst. Das Schöne bei diesen manifesten, handgreiflichen Gaben ist, dass man ganz ehrlich sein kann. Dass man ehrlich zu sich selbst ist und sagt, die Gaben habe ich wirklich. Und die setze ich auch wirklich ein zur Ehre Gottes und zum Bau seines Reiches. Und andere, wenn sie ehrlich sind, können dir das bestätigen. Das ist was ganz Großartiges. Also die Frage an dieser Stelle, wo ist diese Gabe in deinem Leben bereits zum Einsatz gekommen? Wie hast du Christus und seiner Gemeinde damit bereits gedient? Wer sich diese Fragen stellt, dem werden manche Gaben bestätigt werden. Und für andere sind bestimmte Gaben sogar eine Überraschung. Und die Einsatzmöglichkeit ist überdies auch sehr unterschiedlich. Wichtig dabei ist aber bei dieser Art von Gaben, dass wir authentische Erfahrungen, also echte Erfahrungen mit diesen Gaben haben. Es geht nicht um deine Träume, Wünsche, um dein Potenzial, was irgendwo da in der Ferne liegt, deine Sehnsüchte, deine Ideale, deine Möglichkeiten. Das spielt dann bei den latenten Gaben eine Rolle. Aber an dieser Stelle kann man sagen, da weißt du, was du von Gott geschenkt bekommen hast und was auch für ihn bereits zum Einsatz kam und was sich auch bewährt hat und was andere dir auch bestätigen können. Schauen wir mal die latenten Gaben an. Das ist die andere Seite. Verborgene Gaben kann man die auch übersetzen. Das sind Gaben, wozu ich einladen möchte, sie zu erkunden. Finde heraus, ob einige davon wirklich deine geistlichen Gaben sind. Denn bei dieser Art Gaben ist man sich nicht so sicher. Man hat eine Ahnung, man könnte vielleicht etwas einsetzen, daraus machen. Es sind mögliche Begabungen, auch ganz viel persönliche Interessen. Das würde ich gerne mal tun in der Gemeinde. Aber da möchte ich einladen, das zu entdecken. Zu fragen, worin möchtest du denn Erfahrungen sammeln? Ich glaube, dass die Gemeinde viele Möglichkeiten dazu bietet. Was würdest du ohne Pflicht mal ausprobieren, aber lass dich dabei beraten und begleiten? Und in welchem Dienstbereich hättest du eigentlich Freude, dich einzusetzen? Dienstbereiche gibt es ohne Ende. Manche davon sehen wir, die werden konkret gelebt. Manche haben wir vielleicht noch latent irgendwo. Latente Gaben sind also Gaben, die jemand möglicherweise hat, wo es Hinweise gibt auf Bereiche, die erkundet werden sollten. Wichtig ist, sich dabei nicht zu überfordern und eine latente Gabe nicht sofort zur geistlichen Gabe, die ich dann habe, zu erheben, sondern es geht um Möglichkeiten, die sich erst erweisen und bestätigen müssen oder auch nicht, wo sich manches vielleicht auch nicht bestätigt. Latente Gaben haben viel mit persönlichen Interessen zu tun, was ich gerne mal machen möchte in der Gemeinde, oder sie spiegeln etwas davon wider. Da möchte ich auch einfach einladen. Worin möchtest du Erfahrungen sammeln? Was möchtest du erkunden, ohne dich gleich zu verpflichten? Und in welchem Dienstbereich genau würde es dir Freude machen, dich einzusetzen? Dann erkunde es, finde es raus. Bis dahin lass dich beraten. Dazu gibt es Möglichkeiten. Und wie ist das im Gesamtpaket mit den manifesten, handgreiflichen und latenten, verborgenen Gaben? Ich glaube, es ist wichtig, sich da nicht zu überfordern. Wer mit dem Gabentest arbeitet und 30 Gaben zur Verfügung hat, ist wie eine große Speisekarte. Man kann sich auch übernehmen und überschlucken und verschlucken. Konzentriere dich auf das, was Gott dir zeigt, das, was du selbst erkennst, was andere Leute dir spiegeln. Und da fang an. Lieber im Kleinen, nicht die ganz große Nummer. Konzentriere dich auf das, was du im Blick behalten kannst. Sonst wirst du deine Gaben nie ausleben können. Du wirst dich verlieren in der Fülle und nichts wirklich konkret anpacken können. Überfordere dich nicht, sondern konzentriere dich auf das, was du wahrnimmst. Und für jede dieser Gaben, die du entdecken wirst, gibt es eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Wenn zwei die gleiche Gabe haben, heißt das nicht, dass sie das Gleiche tun. Sie können es sehr unterschiedlich tun und trotzdem die gleiche Gabe von Gott geschenkt bekommen haben. Aber Gaben und Aufgaben müssen zusammenpassen. Es macht keinen Sinn. Ich glaube, es ist auch nicht im Gottessinne, gegen seine Gaben zu leben oder gegen seine Gaben irgendwelche Aufgaben zu übernehmen. Denn hier gibt es Gefahren der Selbstüberforderung, der Selbstüberschätzung. Deswegen konzentriere dich auf das, was Gott dir zeigt und was du selbst entdeckst. Es wird immer die Sehnsucht nach mehr geben, die Sehnsucht nach Perfektion. Es geht aber nicht bei den geistlichen Gaben um geistliche Höchstleistungen. Nicht der ist ein guter Christ, der möglichst ganz viele Gaben hat, sondern der die Gaben, die Gott ihm schenkt, gut ausübt, zur Ehre Gottes und zum Bau der Gemeinde. Dieses ist wie ein Geschenk Gottes, was dir angeboten, überreicht wird. Dann gilt es darum, das auszupacken, zu entdecken, anzusehen und dann auch anzuwenden, zu Gottes Ehre und zum Bau seiner Gemeinde. Konzentrier dich dann auf das, was du wahrnimmst und sprich mit anderen drüber. Such dir ehrliche Gesprächspartner, die dir etwas zurückmelden, die dir nicht zum Munde reden, weil sie dir gefallen wollen und dich nicht kränken wollen, sondern such dir Menschen, die ehrlich sind. Ich glaube, dann kriegst du eine gute Rückmeldung und sei ehrlich zu dir selbst. Ich weiß, das ist nicht mal einfach. Manches schätzt man ja ganz anders ein, als andere einem das spiegeln. Aber wenn jemand wirklich ehrlich ist und möchte, dass Gott die Ehre gegeben wird und das Reich Gottes gebaut wird und die Gemeinde, wird es ein Gewinn sein an dieser Stelle, gemeinsam hinzuschauen. Das hat nichts mit Kritik zu tun. Es soll auch nicht dazu führen, dass hinterher lauter Leute frustriert sind, sondern es soll Grenzen aufzeigen, aber auch Möglichkeiten bestärken. Es ist einerseits eine Entlastung, eine Bewahrung vor Überforderung, dass man Dinge tut, die man nicht tun sollte. Und auf der anderen Seite eine Ermutigung, eine Bestärkung, das zu tun, was Gott einem wirklich geschenkt hat. Und wie gesagt, für jede Gabe gibt es eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Und das finde im Rahmen der Gemeinde heraus. Lass dich beraten. Wir sind gerade dabei, auch Gabenberater aufzubauen. Das heißt, wenn ihr Gaben entdeckt, sind Renate Freisler und ich bis auf Weiteres jetzt ansprechbar dafür, dass wir gemeinsam mal hinschauen. Und wir hoffen, dass dieser Kreis der Gabenberater noch ein bisschen größer wird. Aber die ersten Gespräche finden bereits statt, wo Leute sagen, ich habe diese Gaben entdeckt, sind es meine Gaben. Dann schauen wir hin, was man damit einsetzen kann hier in der Gemeinde. Lass dich beraten. Oder sprich in deiner Kleingruppe drüber, in deinem Hauskreis. Verfolg das Thema weiter, ist noch längst nicht abgeschlossen. Aber in jedem Fall ist zu beachten, Gaben und Aufgaben müssen zusammenpassen. Sonst gibt es viel Ärger oder Frust, Erschöpfung und dann kommen die Gaben gar nicht mehr zum Einsatz. Darauf achten, dass Gott nicht mehr von uns erwartet, als was er uns anvertraut. Ich komme zum Schluss. Das ist noch die letzte Folie, entspricht auch der ersten. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seiner Gnade jedem Glied am Leib Christi gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt wird. Entdecke deine geistlichen Gaben. Erkunde sie. Für mich selbst ist ein spannender Prozess, das wieder zu entdecken, nachdem ich manches schon wusste, aber manches wieder neu entdecke. Und genieße auch die Einzigartigkeit deiner Gabenkombination, dass Gott dir bestimmte Gaben gegeben hat, die gut zusammenpassen. Und behalte das dann nicht für dich, sondern setz das in der Gemeinde ein zur Ehre Gottes und zum Aufbau auf der Gemeinde. Etwas von dem, was daraus wird, wird im ersten Petrusbrief deutlich. Ich lese nochmal den Vers, der bei uns auf dem Textblatt steht, heute zum Gottesdienst und füge noch einen weiteren Vers hinzu. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen, da steht im Griechischen auch das Wort für Bund, der bunten Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.